Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
die Historikerin Hedwig Richter, Professorin für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität der Bundeswehr München. Eine Frau, die unter anderem gerne auch mal Hölderlin auf Twitter zitiert und die ich sehr gerne heute hier an meiner Seite weiß, um auf die Themen des Tages zu schauen. Frau Richter, herzlich willkommen. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Ich habe ja gerade so einen kleinen Ohrwurm, der mich nicht verlässt. Ich glaube, das hängt irgendwie mit dieser Nachricht zusammen, die am Nachmittag so langsam durchgesickert ist. Sie hören es schon, ne?
Ja, I did it my way.
Gerhard Schröder ist in Moskau, der Altkanzler, offenbar um zu vermitteln. Das ist ein erstaunlich großes Thema dafür, dass er auch schon länger nicht mehr im Amt ist, aber ja auch eine interessante Person, Hedwig Richter. Wir sprechen darüber gleich nochmal ausführlicher, aber eins kann man schon mal sagen, er macht es einmal mehr auf seine Art, ne?
Allerdings, ziemlich furchtbar, finde ich.
Furchtbar, sagen Sie. Ja, ich habe jetzt gerade gesagt, dass Sie gerne Hölderlin zitieren. Sie haben jetzt ein Foto, das da die Runde machte, auch aufgegriffen auf Twitter und haben das mit einem alttestamentarischen Zitat versehen. Aber das können wir gleich uns ja mal genauer vornehmen. Es ist eine der Fragen des Tages. Wir haben aber auch noch andere, die wir hier heute aufgreifen wollen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und uns hier zuhören heute. Im Deutschlandfunk Kultur, eine Stunde Radio, 30 Minuten Podcast, wenn Sie uns so hören sollten. Es herrscht Krieg in der Ukraine mit echten Verletzten, mit realen Toten, mit vielen Millionen Vertriebenen. Das sage ich extra vorweg, wenn wir jetzt sprechen hier im Deutschlandfunk Kultur mit der Historikerin Hedwig Richter. Denn es hat mittlerweile, das ist mein Eindruck, fast ein bisschen boulevardeske Züge angenommen, das Thema, das wir jetzt aufgreifen. Die Mission des Gerhard Schröder in Moskau. Am Nachmittag gab es die ersten Meldungen, dass der Altkanzler mit seiner Frau Soyen Schröder-Kim dorthin gereist sei, um mit Putin zu sprechen, ganz offenbar, um zu vermitteln. Und die Bestätigung der Nachricht, die kam dann via Instagram, also das Netzwerk, in dem man normalerweise ja einfach schöne Fotos postet, und zwar vom Account von Soyen Schröder-Kim, also von seiner Ehefrau. Frau Richter, Twitter ist voll davon, voll Memes, voll Häme auch. Ich habe ja gerade schon gesagt, Sie haben sich da auch ein kleines Zitat überlegt, aber wollen Sie sich erstmal in einer Bildbeschreibung versuchen?
Ja, man sieht da die eben die Ehefrau, wie sie betend vor dem Fenster steht und man sieht durch das Fenster hindurch wunderbar erleuchtet im Hintergrund den Kreml in seiner ganzen Pracht. Mhm. Also sie betet sozusagen, ist die Botschaft, dass das Treffen zwischen ihrem Mann und Putin im Kreml gut abläuft.
Und Sie haben das alttestamentarisch versehen mit einem Kommentar.
Genau, also ich habe versucht, es zu ironisieren. Manchmal, wenn die Dinge ganz schrecklich sind, hilft es ja, kann man mit Ironie weiterkommen. Auch damit diejenigen, von denen man der Überzeugung ist, dass sie nicht richtig handeln, dass sie problematisch handeln, dass man sich über die lustig macht.
Ich kann ja gerade mal zitieren, ne? Da ist die Stimme meines Freundes, mein Freund gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Siehe, er steht hinter unserer Wand und sieht durchs Fenster und blickt durchs Gitter. Frau Richter, man kann aber natürlich, deswegen sagte ich extra einleiten, das hat ja mittlerweile dann auch fast schon groteske Züge, dieser Teil der Betrachtung. Aber es ist natürlich ja eine ernste Mission und man kann auch ernsthaft drüber sprechen, was der Altkanzler da macht, ganz offenbar ohne irgendeinen Auftrag. Also weder die deutsche Bundesregierung hat ihn geschickt, noch die ukrainische Regierung, das sagt zumindest der Botschafter hier in Deutschland. Auch die SPD wusste nichts von den Reiseplänen. Kann es trotzdem gut sein?
Also das finde ich ganz, ganz schwer zu beurteilen. Was ich wichtig finde, ist, dass wir sehen, dass das so eindeutig der Krieg ist. Denn hier hat wirklich ein Gewalt Täter, ein Autokrat hat ein Land überfallen, das eine Demokratie sein will und das die Freiheit will. So uneindeutig bleibt trotzdem die Geschichte. Und ich habe den Eindruck, dass Schröder gerade dazu dient, als Sündenbock für eine Politik, die über Jahrzehnte gelaufen ist. Und so eindeutig der Krieg ist, so uneindeutig ist eben die Geschichte. Denn dieser Handel mit Russland und zuvor mit der Sowjetunion hatte ja durchaus ihre positiven Seiten. Das ist ja ein ganz, ganz altes Thema, dass Handel eben Kriege verhindert. Und seit die Sowjetunion etwa ihre Öl- und Gasvorkommen erschließt, seitdem ist die Bundesrepublik mit der Sowjetunion, und das ist 1958, in einem guten Austausch. Die hat wesentlich dazu beigetragen, dass Know-how geschickt wurde, auch Know-how für die Pipelines. Also man muss diese ganz, ganz alte Geschichte sehen und eben in ihrer Ambivalenz. Denn einerseits ist das natürlich problematisch. Man hat da dieses Unrechtsregime gestützt. Die USA war auch immer wieder sehr, sehr stark dagegen. Aber andererseits hat das eben mit zur Stabilität beigetragen. Helmut Schmidt, der auch ganz stark diesen Handel befördert hat, hat gesagt, wer Handel treibt, schießt nicht aufeinander. Und wir sehen heute die problematische Seite. Aber wir dürfen eben die Geschichte nicht vom Ende her denken. Wir dürfen nicht denken, dass damals absehbar war, dass irgendwann im Kreml ein Herrscher sitzt, der sich an diese Gesetzmäßigkeit nicht hält.
Und ein Herrscher, mit dem man ja, und das ist ja jetzt die Frage, eigentlich noch einen Draht der Kommunikation halten muss und wenn, dann wie? Ich meine, das ist natürlich vielleicht der positive Impuls dabei. Wenn es jemanden gibt, bei dem man die Vermutung haben könnte, dass er vielleicht ein Ohr findet bei Putin, also dass da vielleicht die Aufnahmefähigkeit sich auch korrigieren zu lassen, diesem Kurs größer ist, dann ja wahrscheinlich bei einem Gerhard Schröder.
Ja, also diese Hoffnung hat wahrscheinlich dann doch irgendwie jeder, dass das was Positives hat. Man muss aber auch sagen, die Gesprächskanäle stehen ja auch offen über die Botschaften etwa. Oder Macron telefoniert ja immer wieder mit Putin. Also dieses Argument hat ja noch nie gestimmt, wir müssen endlich mal auf Putin zukommen oder wir müssen irgendwas machen, wir müssen Kanäle offen halten, wir müssen Zugeständnisse machen. Das hat man ja in vielerlei Hinsicht gemacht, bis dahin, dass man sich mehr oder weniger damit abgefunden hat, dass Putin die Krim unrechtmäßig annektiert hat.
Mhm. Sie haben recht, ja. die Kommunikationskanäle gab es aber gerade jetzt natürlich seit der Eskalation und das ist auch folgerichtig, das ist gar kein Vorwurf, so müssen die westlichen, die europäischen Staatenführer entscheiden und auch sprechen. Aber natürlich haben sie sich klar positioniert, wohingegen ein Gerhard Schröder, und das ist ja auch der Vorwurf, der ihm hierzulande entgegenschallt, sich da eher zurückgehalten hat. Diese Kritik daran kann ich absolut nachvollziehen. Aber jetzt in dieser Situation, denke ich, man braucht bei Vermittlungen natürlich Leute, die sozusagen, ja, ich komme jetzt auch mal mit einem Begriff aus der Geschichte, die als ehrlicher Makler möglicherweise eher betrachtet werden als andere.
Ja, ich sehe hier dennoch diese problematische Seite, weil diese Politik gerade ja bei Putin bisher versagt hat. Und Schröder ist auch hier der Hinweis, der steht hier ja gar nicht alleine, sondern wir haben in doch erschreckend weiten Teilen in der SPD immer noch diese Erzählung, dass eigentlich die NATO der Aggressor gewesen sei und dass die Entscheidung, die Ukraine frei entscheiden zu lassen, das eigentliche Problem gewesen sei. Die Ukraine war nicht der Aggressor, die Ukraine war noch nicht mal in der NATO, es war überhaupt nicht absehbar, dass die Ukraine in die NATO kommt. Also all diese Argumente fand ich immer sehr, sehr vorgeschoben. Und Schröder hat sich doch sehr, sehr stark dadurch diskreditiert, dass er nach wie vor an diesen Aussagen festgehalten hat, dass Putin ein lupenreiner Demokrat ist. Und
obwohl das muss man zu seiner Ehrenrettung sagen, das hat er, glaube ich, sehr, sehr lange nicht mehr gesagt. Und selbst in der Originalszene damals vor vielen, vielen Jahren, ich glaube mittlerweile Jahrzehnten, hat er das auch nicht freiwillig gesagt, sondern wurde in der Interviewsituation mehr oder minder dahin gedrängt. Aber die Frage, die Sie da aufgreifen, die stellen ja viele. Also ist Gerhard Schröder überhaupt noch auf der richtigen Seite? Ich würde sagen, und ich habe nicht nur das Säbelrasseln gehört, das Zitat, das er der Ukraine vorgeworfen hat, sondern das ganze Gespräch, den ganzen Podcast, aus dem es stammte. Und da habe ich schon den Eindruck, Gerhard Schröder ist nach wie vor auf der richtigen Seite. Er weiß und hat es auch ausgedrückt, dass es ein russischer Krieg ist. Oder haben Sie da Zweifel? Sehe ich das zu positiv?
Also man kann schon annehmen, dass Gerhard Schröder letzten Endes natürlich auch die liberale Demokratie bevorzugt. Das ist ja ehrenwert, dass Sie darauf hinweisen mit dieses Zitat mit dem lupenreinen Demokraten, dass das doch nur eine ganze Weile zurückliegt. Aber dieses Nord Stream 2 etwa, dieses Projekt, ich finde, da hätte man wirklich besser wissen müssen, was abgeht. Also dass man sozusagen die ganze Geschichte für falsch erklärt, diesen langen, langen Prozess, diese lange Geschichte der gemeinsamen Energiepolitik, das finde ich wirklich, das ist die Hybris der Spätgeborenen. Aber jetzt hätte man, nach der Krim hätte man sehen können, dass so ein Projekt wie Nord Stream 2 wirklich problematisch ist. Und auch da steht der Schröder nicht allein da, sondern das hat die SPD in weiten Teilen mitgetragen, dass man sagt, wir halten daran fest.
Nicht, 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 nicht nur die SPD, muss man sagen. Ich meine, es waren auch
nicht
andere.
Nicht nur die SPD. Ja. Auf jeden Fall. Die CDU war da auch mit ihrer, ja, sehr gute Hinweis. Also die Bundesregierung hat das ja mitbefördert. Und also das, finde ich, dann ist dann schon problematisch. Und dass man sich selbst jetzt dann nach diesem Angriffskrieg nur sehr schwer verabschiedet hat und Schröder das eben immer noch nicht machen will, das muss man ihm wirklich vorwerfen.
Tja, wenn er mit Erfolgen nach Hause kommt, dann hätte er dafür vielleicht eine bessere Begründung als bisher. Ich glaube, darauf können wir uns an dieser Stelle einigen. Aber ja, ob es so gelingt oder auch nicht, wir haben noch keine aktuellen Informationen dazu aus Moskau. Bin gespannt, auch über welchen Kanal wir das erfahren. Vielleicht wieder über Instagram. Es sind jetzt 2 Wochen und ein Tag, seitdem die ganze Ukraine im Krieg ist, angegriffen von russischen Truppen, die weiter vorrücken bzw. sich jetzt auch hier und dort neu formieren. Das entnehme ich den Meldungen, gerade mit Blick auf Kiew, einordnen und einschätzen kann das und anderes. Sabine Adler, unsere Osteuropa-Expertin, jetzt zugeschaltet. Es geht da um den langen Militärkonvoi, den wir ja schon lange mit Sorge beobachtet haben, diese 60 Kilometer, der sich jetzt aufgelöst haben soll. Was hat das zu bedeuten, Sabine Adler?
Man kann noch nicht wirklich etwas dazu sagen. Es gibt so eine Meldung von dieser US-Firma, die Satellitenfotos macht und auch auswertet, zum Teil eben dann auch veröffentlicht. Und was es damit auf sich hat, wohin diese Einheiten sozusagen verschwunden sind, 60 Kilometer schweres Gerät lösen sich ja nicht einfach so auf, kann man im Moment überhaupt noch nicht beantworten.
Was können Sie denn im Moment aus dem Land berichten, aus vor allem den Orten, wo besonders gekämpft wird?
Also Mariupol ist da, glaube ich, der Schwerpunkt. 400.000 Einwohner sind seit 6 Tagen nicht versorgt worden, kommen nicht rein und nicht raus aus der Stadt. Also niemand kommt rein mit Hilfe, keiner kommt raus. Es gibt weiter Angriffe auf Wohngebiete. Vorgestern bei dem Angriff auf die Entbindungsklinik heißt es, heute gab es 3 Tote, darunter ein Kind und 17 Verletzte. Und Sascha Wolkow vom Internationalen Roten Kreuz in Mariupol ist quasi ein Augenzeuge, der mal ein bisschen was gesagt hat zu dieser Situation in der Stadt. Er sagt, den Schutz in Kellern, den gibt es nur für Kinder und ihre Mütter. Alle anderen Erwachsenen und Kinder müssen in Büroräumen schlafen. Alle Räume sind kalt, viele sind krank wegen der Feuchtigkeit und der Kälte. Benzin gibt es nur noch für die Stromgeneratoren. Es gibt noch etwas Trinkwasser, das ist absehbar, wann es zu Ende ist. Und dann würde man Wasser aus dem Fluss kochen müssen. Und es gäbe, das berichten wiederum andere Quellen, bereits Kämpfe um Lebensmittel, also Plünderungen. Auch aus Kharkiv, das würde ich gerne noch anfügen, werden wirklich bedenkliche Entwicklungen gemeldet. Da gab es 89 Luftangriffe in den letzten Stunden, unter anderem auch auf eine psychiatrische Klinik in Izium, das ist nicht weit von Kharkiv entfernt. Da waren 330 Personen in dieser Klinik und nur knapp über 70 wurden evakuiert. Insgesamt sind dort in Kharkiv mittlerweile 48 Schulen zerstört, Kindergärten, 280 Wohnhäuser, die Gasleitung. Und aus Dnipro, das ist deutlich weiter im Westen, quasi im zentralen Gebiet der Ukraine, da hat es auch Bombenangriffe gegeben, 3-mal auf einen Kindergarten, auf Wohnviertel. Und Angriffe gab es heute Morgen in Ivano-Frankivsk und Lutsk, da auf einen Militärflughafen. Und das ist deshalb eben auch wirklich sehr bedenklich, weil es eben doch sehr schon in der Westukraine ist.
Hedwig Richter, ich frage Sie das als Beobachterin, aber auch vor allem natürlich als Historikerin. Was wir da hören, was Sabine Adler uns berichtet, was wir all die Tage jetzt über diese Quellen wahrnehmen, das ist ja die Rückkehr eines Krieges, also eines archaischen Krieges, wie wir ihn in Europa eigentlich ja zumindest in der großen Breitenerfahrung im frühen 20. Jahrhundert verorten, vielleicht im 19. Jahrhundert, aber ja eigentlich doch die Hoffnung hatten, dass das nicht mehr die politischen Mittel des 21. Jahrhunderts sind.
Ja, also ich finde es auch ganz wichtig, dass man verstehen kann, dass das der, ich nenne das jetzt mal so grob, der Westen einfach nicht wahrhaben wollte. Das war nicht mehr vorstellbar. Also das finde ich das eine, dass man irgendwie dafür Verständnis hat, dass man bis zum Letzten das versucht hat. Aber dann finde ich wiederum andererseits, Personen wie Sabine Adler und viele Experten, Expertinnen haben ja berichtet von Tschetschenien und haben gewarnt vor Putin. Und Putin hat die Krim mit Gewalt genommen. Also irgendwie ist es eben doch in Europa sehr, sehr gut gelungen, das auszublenden, dass etwas da ist, was man eben in seiner eigenen Welt nicht mehr erlebt hat, was man verurteilt, was man einfach nicht mehr für die Realität halten sollte. Wie geht es Ihnen da, Frau Adler? Ich muss oft daran denken, vieles, was wir jetzt sehen, hat man ja auch in Syrien gesehen.
Also es ist genau das, was Sie sagen, Frau Richter. War der Westen einfach zu blind. Ja. Ich stimme Ihnen zu, absolut zu, denn es ist immer so gewesen, dass wir von zum Beispiel vom Tschetschenienkrieg berichtet haben oder davon, dass NGOs geschlossen wurden. Und dann wurden solche Meldungen doch häufig aufgenommen. Naja, das ist ja jetzt Tschetschenien, die sind ja so ganz besonders und das sind die NGOs. Das sind ja so einzelne Vorfälle, aber so der Rest der Gesellschaft, der ist doch irgendwie mehr oder weniger ganz offen und lebt in mehr Wohlstand. Also diese ganzen Zeichen der Warnung, dass sich die Freiräume verengen, dass die Gewalt auch innerhalb der russischen Gesellschaft sehr, sehr viel mehr zunimmt, sind wirklich erfolgreich verdrängt worden. Dann ging es in die ausländischen Agenten, also etliche NGOs wurden dazu erklärt, dann auch Deutsche zu feindlichen, nicht erwünschten Organisationen. Und irgendwie hat man immer so getan, naja, das stört jetzt zwar so ein bisschen. Und vor allem die deutsche Wirtschaft hat sich sehr gestört gefühlt von solchen Meldungen. Aber eigentlich sind die ja nicht so weiter ernst zu nehmen. Das geht schon alles in die richtige Richtung. Und jetzt haben wir den Salat, mal salopp gesprochen.
Ja. Und man stellt ja auch fest, die Mittel des Krieges, auch möglicherweise der Desinformation, greifen wir weiter um sich, auch weit über das russische Staatsterritorium hinaus, bis hin nach New York möglicherweise heute Abend. Da gibt es, das würde ich noch gerne kurz ansprechen, Sabine Adler, und Sie danach fragen, ob es dazu eigentlich irgendwelche Erkenntnisse, Anhaltspunkte gibt. Es wird heute Abend eine Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrates geben, einberufen oder erbeten von Russland. Es gibt da Vorwürfe der russischen Seite, die USA seien in die Entwicklung biologischer Waffen in der Ukraine involviert. Gibt es dafür irgendwelche Beweise, Belege, Anhaltspunkte?
Also es gibt eine Forschungszusammenarbeit zwischen Amerikanern und Ukrainern. Es gibt sie in Bezug auf die Impfstofferforschung und Entwicklung. Und das, was da jetzt aber eigentlich insinuiert wird, das ist, dass diese Forschung Kampf mit den biologischen Waffen hervorbringen sollen. Und dass diese Kampfmittel eingesetzt werden sollen gegen verschiedene ethnische Gruppen. Und da sieht man wieder, wie merkwürdig die russische Propaganda dann doch ist. Sie widerspricht sich nämlich immer selbst. Putin sagt ja, dass Russen und Ukrainer ein Volk sind. Und jetzt sind das aber Kampfstoffe, die für eine andere ethnische Gruppe, also welche wahrscheinlich die russische, bestimmt sein sollen. Also warum diese ganze Aktion? Die ganze Aktion könnte dazu dienen, dass Moskau selbst an den Einsatz von chemischen oder biologischen Waffen denkt oder dass es diesen Vorwurf als Grund nimmt, um seinen Krieg zu rechtfertigen und fortzusetzen.
Das sind natürlich auch echt erschreckende Aspekte, Hedwig Richter, wenn man das hört und wenn man sich überlegt, was daraus erwachsen könnte. Jetzt wollen wir den Teufel nicht an die Wand malen. Die Lage ist auch heute schon dramatisch genug, dass wir nicht zu viel spekulieren müssen. Aber was Sabine Ahle angesprochen hat, dieser Aspekt der Lüge und der Lüge als politisches Mittel. Ich weiß nicht, ob Sie es gestern gesehen haben, der russische Außenminister Lavrov in Antalya nach den Gesprächen, die es gab und wo er ja wirklich offen ins Mikrofon gesagt hat, es gibt keinen russischen Angriff auf die Ukraine. Und da habe ich mich gefragt, ist das wirklich eine so derart andere Perspektive, dass das auch aus dem Munde eines russischen Außenministers glaubhaft ist, also dass er das selber glaubt, oder ist es einfach wirklich eine offene Lüge?
Ja, also das ist gar keine Frage. Die arbeiten ja seit Jahren mit offenen Lügen. Also ich glaube nicht, dass er das wirklich selber glaubt. Und das gehört mit zu diesem, zur Selbsttäuschung des Westens vielleicht auch, weil wir einfach wirklich in einer anderen Welt gelebt haben und das wollte man nicht mehr wahrhaben, was man eigentlich aus der Geschichte kennt. Also wenn ich habe etwa zur DDR-Geschichte viel gearbeitet und von daher kennt man, dass das systematisch gelogen wird. Alle wissen, das ist eine Lüge, etwa Wahlergebnisse oder die größte Ernte, die je eingebracht wurde. Also alles, das ganze Leben, der ganze öffentliche Diskurs war durchzogen von Lügen. Und irgendwie hat man doch sehr, sehr stark in Europa, in dem, was man die westliche Welt nennt, das in die Geschichte verortet, hat es in die Vergangenheit gelegt und hat es nicht als reale Gefahr gesehen, dass eben in Russland systematisch eben und mit viel größerer Raffinesse wieder so ein offizieller, falscher, verlogener Diskurs aufgezogen wird.
Der EU-Gipfel in Versailles, der gerade zu Ende gegangen ist, da ging es um die Frage, wie reagieren auf die putinsche Aggression gegen die Ukraine. Und ich weiß oder vielmehr ich ahne es, Frau Richter, Sie können mich korrigieren, dass man sich da nicht zu einem Importstopp von russischem Gas und Öl durchringen konnte. Das finden Sie wahrscheinlich enttäuschend oder zu schwach. Sie haben auf jeden Fall mit vielen anderen Intellektuellen in einem offenen Brief genau das gefordert von der Bundesregierung. Dreht Putin den Hahn ab?
Und das finde ich auch unwahrscheinlich wichtig. Aber ich will trotzdem erstmal hier eine Lobeshymne auf Europa singen.
Okay.
Also das ist doch ganz, ganz erstaunlich, dass Europa innerhalb so kurzer Zeit sich zusammengetan hat und doch ein sehr, sehr großes Paket schnüren konnte an Sanktionen gegenüber Russland. Und man sagt ja jetzt immer, Putin war total erstaunt, was passiert bei seinem Einmarsch. Er hat mit vielem nicht gerechnet, nicht mit dem Widerstand der Ukraine, aber eben auch nicht mit dieser doch ziemlich großen Einheit des Westens. Und das finde ich ganz bemerkenswert. Auch ein Lob auf Politikerinnen wie Ursula von der Leyen, die das wesentlich gemacht haben, oder Macron, dass die da zusammenstehen. Also ich finde es ganz wichtig, wir kommen vielleicht später noch auf die Bedeutung von PolitikerInnen zu sprechen. Ich finde es total wichtig, das mal hier zu unterstreichen, was das für eine große Leistung ist und wie Europa eben doch auf vielen Ebenen funktioniert.
Aber jetzt bringe ich Ihr Aber ein, denn Sie haben ja nichtsdestotrotz einen Brief unterschrieben, der ist erstmal an die Bundesregierung, an den Kanzler, an den Energieminister, den Finanzminister adressiert, indem Sie ja mit vielen anderen sagen, wir können das nicht tun, dass wir durch unsere Gas- und Ölexporte die putinsche Kriegskasse jeden Tag füllen. Was stellen Sie sich da vor? Einen mehr oder minder sofortigen Stopp?
Die Forderung ist tatsächlich, dass es ein ziemlich schneller und ein ziemlich krasser Stopp gibt. Und eines der wichtigsten Argumente dafür ist natürlich nicht mehr die Kriegskassen zu füllen, also dieses moralische Argument, was den Krieg betrifft, aber dann eben auch, dass wir nicht jetzt diese Zeitenwende verschlafen im Hinblick auf die Zerstörung der Natur. Also dass wir wirklich sehen, die Stunde hat geschlagen, auch dafür, dass wir eine viel, viel konsequentere Transformation machen müssen. Und wir haben ja vorher schon viel über das Internet und die sozialen Medien geredet. Vielleicht haben Sie auch dieses Video von Tobias Hans gesehen, der vor einer Tankstelle steht.
Genau. und sich über für alle, die es nicht gesehen haben, der saarländische Ministerpräsident, ich glaube, der hat bald eine Landtagswahl, könnte vielleicht einen Zusammenhang geben, aber auf jeden Fall, der sich vor der Tankstelle hinstellt und wie man im Internet Deutsch sagt, ein Rant, also eine Wutrede abliefert gegen die zu hohen Spritpreise.
Ja, und das finde ich wirklich unanständig, jetzt sozusagen für den Wahlkampf das zu nutzen. Was ganz anderes ist, dass wir natürlich die Energiewende sozial gerecht machen müssen. Aber wir können das nicht machen, indem wir sagen, das große Thema ist jetzt, dass Energie günstig ist, koste es, was es wolle, auf Kosten der Ukrainer, auf Kosten der Natur. Sondern wir müssen diese Energiewende wirklich nutzen. Und das ist, denke ich, der Kern dieses Appells für eine umfassende Zeitenwende, die eben auch dafür sorgt, dass wir viel, viel stärker die Rettung der Natur im Blick haben.
Aber ich glaube, Frau Richter, da sind sich vielleicht nicht alle, aber fast alle einig. Ja? Die EU hat ja auch mit der Kommission angekündigt, bis zum Jahresende will man immerhin schon mal 2/3 der Abhängigkeit von russischen Ressourcen heruntergefahren haben, was gar nicht so wenig ist. Ich habe jetzt bei Ihnen verstanden, und diese Forderung ist ja auch wirklich im Raum, dass man sagt, nein, wir müssen schneller agieren. Und da wirklich eben auch mit dem Blick auf die Kriegskasse Putins, die da jeden Tag gefüllt wird. Aber da ist natürlich die Frage im Raum, ist das realistisch? Und ich gebe Ihnen meinen Zweifel mit, der ist begründet unter anderem auch durch jemanden wie Robert Habeck, der ja schon übrigens einer der Frühen war, der ja schon im Mai im letzten Jahr erkannt hat bei seinem Besuch in der Ukraine, wir müssen da offenbar mehr tun. Aber wenn selbst er sagt, wir können das nicht, wir schaffen das nicht, wir fahren unsere Wirtschaft an die Wand, muss man das dann nicht sehr ernst nehmen?
Auf jeden Fall muss man das ernst nehmen. Also ich muss auch sagen, ich bin froh, dass wir diese Regierung haben, in die ich doch ein sehr großes Vertrauen habe. Ich bin auch froh, dass wir keinen SPD-Außenminister mehr haben in dieser Lage. Nichtsdestotrotz denke ich, dass man hier noch viel mutiger sein müsste. Das ist ja ein Problem unserer Politik. Das war auch ein Problem der Merkel-Politik auf jeden Fall, dass man viel zu wenig couragiert gewesen ist und nicht diesen Regierungsauftrag ernst genommen hat, um die Transformationen, die einfach anstehen und wo man schon lange wusste, dass sie anstehen, umzusetzen. Und was wir jetzt viel mehr nutzen müssen und auch deswegen dieser Appell, ist, dass die Mehrheit in der Bevölkerung sagen, sie sind für Einschnitte, sie akzeptieren das. Und natürlich sollte man Politik nicht einfach auf Umfragen setzen. Das ist nicht von langer Dauer oft. Umfragen sind natürlich volatil. Aber dennoch muss man jetzt einfach diesen Aufbruch benutzen, um viel, viel strengere Maßnahmen zu ergreifen.
Wobei, ich wäre sofort dabei, wenn es darum geht, den Pulli anzuziehen, weil man die Temperatur um ein paar Grad absenkt in der Wohnung. Wenn es darum geht, das Auto weniger oder gar nicht zu benutzen. Ich glaube, da wären viele bereit. Aber wir haben ja da gerade Szenarien. Jetzt ist eine Zahl im Raum. Für die deutsche Wirtschaft bedeutete das 3% Minuswachstum. Also eine Rezession fast in den Ausmaßen der Weltwirtschafts- und der Corona-Krise. Und ich spiele mal ein, was Franz Timmermans, der EU-Kommissar, der eben zuständig ist für diesen Bereich, heute Morgen im Deutschlandfunk zu dem Thema gesagt hat. Sehr harter, schneller Sanktionen jetzt.
Wenn man Sanktionen macht, dann muss man dafür sorgen, dass diejenigen, die von den Sanktionen getroffen werden, härter getroffen werden als wir selber. Also wir müssen dafür sorgen, dass wir Putin es schwer machen, aber nicht, dass wir Sanktionen treffen, die unsere Gesellschaft schwächt. Wir brauchen eine starke Gesellschaft jetzt.
Denn das wäre, ich führe den Gedanken mal weiter, möglicherweise dann ein fast schon größerer Sieg für Putin, wenn er auch noch die westlichen Gesellschaften wirtschaftlich destabilisiert hätte.
Ja, es gibt natürlich unterschiedliche Szenarien, die vor allem den Zeitraum betreffen, dass es ein bisschen länger dauern würde, bis es dann Russland noch härter treffen würde. Aber da zweifelt ja niemand dran, dass es am Ende für Russland wirklich der ganz, ganz große Schlag ist, weil das eben nicht viel mehr zu bieten hat als seine Energievorkommen.
Ich habe mir extra die ganz großen Fragen historischer Weite für Sie heute aufgehoben, Frau Richter. Zeigt dieser Krieg eigentlich, das umtreibt mich schon die Tage, ja, wie schwach und angreifbar diese Idee der freien, der liberalen, der demokratischen Gesellschaft ist? Also erleben wir da gerade sowas wie das Ende der Hoffnungsgeschichte von 89, 90 und die Wiederetablierung des autokratischen Modells?
Das würde ich anders sehen. Also man sieht auf jeden Fall, der Westen ist angreifbar. Das gehört auch dazu. Er ist kein Gewaltregime. Aber was wir vor allem auch sehen, finde ich, ist die Attraktivität des Westens. Und unter Westen verstehe ich, also das ist natürlich ein Konstrukt, vor allem ein Konstrukt, das die Utopie der Gleichheit hat, der Menschenwürde, der universalen Gleichheit. Also wirklich ganz, ganz große Dinge. Und noch kurz zur Definition, der Philosoph Felix Heidenreich sagt, der Westen ist kein fester Ort, also hier diese Utopie, sondern eine Richtung. Und was wir jetzt sehen, ist doch ganz, ganz stark eine Demonstration der Attraktivität des Westens. Die Ukraine will in den Westen. Wir sehen auch immer wieder, wenn wir große Bewegungen von Geflüchteten haben, wenn die sich frei bewegen können, wenn sie es auswählen können, versuchen sie in das zu gehen, was sie eben unter Westen verstehen. Ich fand übrigens ganz, ganz bewegend, dass Ursula von der Leyen gesagt hat zur Ukraine, you belong to us. Und das fand ich ganz bewegend. Und auch da wurde das einfach nochmal deutlich.
Wobei man realpolitisch auch sagen muss, sie hat das gesagt und aber auch irgendwie gesagt, der Weg ist aber übrigens ganz schön weit. Ne? Das kam dann eher so im kleinen Gedruckten.
Natürlich.
Ja, aber natürlich. Der Westen ist kein fester Ort. Das ist ein schönes Bild, weil ich habe auch den Eindruck, der Westen weiß auch wieder, was er ist als Westen, seitdem diese äußere Bedrohungslogik, die ja lange weg war oder zumindest nicht so klar erkennbar irgendwie diffus, wieder da ist. Also ich habe gerade, wenn wir über Europa jetzt auch nachdenken, fast den Eindruck, das ist dieser Krieg, den wir da erleben, sowas wie ein europäischer Einigungskrieg.
Ja, das ist eine krasse Formulierung, weiß ich das, weil da der Krieg sozusagen so positiv gewendet wird. Aber ja, was wir sehen können, ist eben auf jeden Fall, dass es viel, viel klarer wird, was uns zusammenhält. Und dass das eben Werte sind, gegen die sich diese, ich nenne es jetzt mal, die letzten Autokraten sozusagen mit roher Gewalt nur zur Wehr setzen können. Also ob das jetzt in Syrien ist, ob das in Belarus ist. Oder ob das eben Putin ist. Nur mit roher Gewalt können sie ihre Bevölkerung davon abhalten, das zu wählen und das zu leben, was sie eigentlich wollen. Nämlich ein Leben in Demokratie, in einem relativen Wohlstand, der durch die Marktwirtschaft kommt. Ein Leben eben auch mit einem Rechtsstaat.
Heute beginnt die Aufarbeitung einer Katastrophe, die uns schwer getroffen hat hierzulande, vor allem die Menschen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Sommer. In Rheinland-Pfalz wird heute ein Untersuchungsausschuss im Landtag seine Arbeit beginnen, um die Flutkatastrophe aufzuarbeiten und vor allem die Frage nach politisch Verantwortlichen zu klären. Bevor wir darüber sprechen, mit Hedwig Richter, einige Informationen von Christian Buttgereit.
In der Zeugenvernehmung geht es um die Frage, ob Spiegels damaliges Ministerium die Lage richtig eingeschätzt und alles Notwendige veranlasst hat. Die Opposition hat da erhebliche Zweifel. Hinzu kommt der persönliche Umgang der grünen Politikerin mit der Katastrophe. Wie aus internen Protokollen von Kurznachrichten zwischen Spiegel und ihren Mitarbeitern bekannt wurde, hatte die Ministerin versucht, Schuldzuweisungen von sich und ihrem Ministerium fernzuhalten. Der Untersuchungsausschuss geht der Frage nach, ob durch besseres Katastrophenmanagement Opfer hätten vermieden werden können. Bei einem weiteren Termin im April ist unter anderem Ministerpräsidentin Dreyer als Zeugin geladen. Strafrechtliche Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Koblenz beschränken sich bisher auf den damaligen Landrat des Kreises Ahrweiler und den dortigen Einsatzleiter.
Also soweit die Information, und die Diskussion dreht sich vor allem um Anne Spiegel, die heutige Bundesfamilienministerin, damals zuständige Ministerin im Land Rheinland-Pfalz, Hedwig Richter. Sie haben sie auch schon öffentlich gegen diese Vorwürfe verteidigt. Stört Sie das nicht, dass da eine Ministerin vor allem in diesen Stunden der Not bemüht war, das eigene Image nicht beschädigt zu sehen?
Also was mich stört, ist überhaupt nicht die Aufarbeitung dieser Katastrophe und das schreckliche Versagen von Politikerinnen und Politikern. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch Anne Spiegel da nicht angemessen reagiert hat, wie eben viele andere auch. Was mich stört, ist diese Konzentration jetzt auf diese Splitter an Chats, die man irgendwoher hat, die wahrscheinlich überhaupt kein vollständiges Bild der Kommunikation erlauben. Und das bedient einerseits wirklich dieses populistische Vorgehen gegen Politiker, die sich immer wieder so einer unglaublichen, unsachlichen Häme ausgesetzt sehen. Denn natürlich gehört es zu einer Berufspolitikerin dazu, zu einem Berufspolitiker, dass er auf sein Image achten muss, dass er mit Schuldzuweisungen umgehen muss. Seit es eine Öffentlichkeit gibt und eine Politik sich mit Öffentlichkeit auseinandersetzen muss, gehört es einfach mit dazu. Und das ist populistisch, das anzuklagen. Das zweite Problem, das ich damit habe, ist eben, dass das vollkommen vom Thema ablenkt. Das geht nicht darum, dass Anne Spiegel darauf besteht, dass man gendert. Das wird jetzt ganz, ganz groß gemacht. Sondern es geht darum, hat sie zu welchem Zeitpunkt richtig gehandelt.
Ja, genau. Also diese eine Meldung, ich kann es ja mal zitieren, damit sich auch alle, die uns zuhören, einen Eindruck machen können. Einmal schreibt sie zu einer Pressemitteilung, die sie absegnen soll. Ja, konnte nur kurz draufschauen. Bitte noch gendern, CampingplatzbetreiberInnen. Ansonsten Freigabe. Das war der eine Tweet. Der andere ist, als sie vom Ausmaß der Katastrophe erfahren haben soll und dann schreibt in diesen Mitarbeiter-Chat, das Blame-Game könnte sofort losgehen. Wir brauchen ein Wording, dass wir rechtzeitig gewarnt haben, wir alle Daten immer transparent gemacht haben, ich im Kabinett gewarnt habe, was ohne unsere Präventionsmaßnahmen und Vorsorgemaßnahmen alles noch schlimmer geworden wäre, etc. Zitat Ende. Ich gebe Ihnen insofern recht, klar, Politiker brauchen erstmal einen geschützten Raum. Also ich finde es auch nicht ganz unproblematisch, dass sowas an die Öffentlichkeit kommt. Aber es zeigt halt möglicherweise etwas, und das geht an den Nerv der Menschen, letztendlich charakterlichen Verortung. Also was ist der erste Gedanke einer verantwortlichen Politikerin, wenn man vom Ausmaß der Katastrophe erfährt? Ist der erste Gedanke, oh Gott, könnte das auf mich zurückfallen? Oder ist der erste Gedanke, der stärkere Gedanke, wie können wir helfen, was können wir tun, was haben wir falsch gemacht?
Wir wissen doch gar nicht, was der erste Gedanke von Anne Spiegel war.
Ja, und ich würde stimmt, wir haben aufgeschriebene Gedanken, ja, stimmt.
Genau, und das ist so problematisch. Und ich würde umgekehrt sagen, dadurch, dass Politiker und Politikerinnen immer so schnell einem Shitstorm ausgesetzt sind, dass sie gar nicht mehr wissen können, was jetzt noch möglich ist zu sagen, weil dann möglicherweise gleich wieder ein Shitstorm losgeht, das führt ja zu sowas. Also man könnte viel entspannter die Politik betreiben, müsste sich viel weniger um Imagepflege kümmern, wenn man nicht ständig einer solchen Gefahr gewärtig sein müsste.
Würden Sie dann auch das Lachen des Armin Laschet in dem Moment der Flugkatastrophe eher verzeihen als andere?
Ich fand es unmöglich, wie man mit Laschet umgegangen ist. Das war wirklich nicht mein Kandidat, das ist nicht meine Partei. Aber das ist, fand ich ganz, ganz problematisch. Und anstatt, dass man sich um Sachfragen gekümmert hat, um wirklich inhaltliche Fragen, von denen es ja genug gegeben hat in diesem Wahlkampf, ging es dann um dieses blöde Lachen. Und ich finde, dass Politiker genießen ja ein ganz, ganz niedriges Ansehen. Es sind 22% der Bevölkerung sagen überhaupt noch, dass sie ein hohes Ansehen gegenüber Politiker haben und Politikerinnen. Und das wird ganz, ganz stark durch diese populistischen und, wie ich finde, sehr, sehr unsinnigen und unsachlichen Diskurse bestärkt. Und es geht hier nicht um eine Kritik, die man natürlich üben muss, sondern es geht hier um populistische Häme, und die den politischen Diskurs verhindert.
Hedwig Richter, ich habe erstens nichts Kluges und Gutes mehr dem einzuwenden, und zum Zweiten schaue ich auf die Uhr und sage deshalb ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit hier heute bei uns am Deutschlandfunk Kultur.
Ja, danke schön.